Ja, groß ist unser Gott, groß ist Jesus. Und wo wir jetzt aus dieser Zeit kommen und auf Jesus aufgeschaut haben, ihn verherrlicht haben, möchte ich da einfach weitergehen und anschließen und möchte starten heute mit einer Frage. Was denkst du, wie würden die Menschen reagieren, wenn Jesus Christus heute auf dem Marktplatz predigen würde? Wären sie euphorisch und total begeistert? Oder wären sie verärgert? Wären sie beleidigt in ihrem Stolz? Und was ist mit dir? Wie würdest du reagieren, wenn Jesus auf dem Marktplatz predigen würde und wenn du anwesend wärst? Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich denke, von dem, was Jesus sagt, würde ich einiges vielleicht nicht verstehen, so wie ich in der Bibel auch nicht alles verstehe. Andererseits wäre es vielleicht herausfordernd, aber ich denke, dass wenn Jesus mir gegenüberstehen würde, dann würde ich auf die Knie fallen, voller Freude über diese Güte, die er mir zeigt, obwohl ich es nicht verdient habe. Über dieses Feuer, das er in sich trägt und mir gibt und das er mich sein nennt. Und diese Frage, was würde passieren, wenn Jesus dir gegenüberstehen würde, diese Frage möchte ich mit euch heute anschauen. Und dazu werden wir uns eine Begebenheit anschauen aus der Bibel und schauen, wie die Menschen damals reagiert haben, als Jesus gepredigt hat. Und immer wieder uns die Frage stellen, wie würdest du reagieren, wenn Jesus dir gegenüberstehen würde? Jesus hat damals nicht auf einem Marktplatz gepredigt, sondern in einer Synagoge. Aber da er in Israel war und dort die Juden lebten, waren in der Synagoge praktisch alle Menschen. Und bevor wir uns diese Stelle anschauen, möchte ich noch kurz etwas sagen zum Wort Gottes, die Bibel. Sie will uns Gottes Wesen zeigen. Sie will uns von innen heraus verändern. Gottes Wort hat diese Kraft, das haben wir im ersten Lied heute auch schon gesungen, dass Gottes Wort diese Kraft hat. Aber das ist etwas, das allein Gott tun kann und deshalb möchte ich beten und ihn darum bitten, dass er das tut. Und Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du hier bist, hoch erhoben, strahlend und glänzend in deiner Pracht und Majestät. Und ich danke dir, dass du uns heute begegnen möchtest. Und dass es keine Frage ist, was wäre, wenn du uns gegenüberstehen würdest von einem Konjunktiv, sondern dass du uns heute gegenüberstehen möchtest. Und ich bete, dass du unsere Herzen öffnest, dass du unsere Augen öffnest, dass wir dich sehen. Und ich bete, dass diese Worte, die du durch den Heiligen Geist inspiriert in die Bibel geschrieben hast, dass sie in unser Herz treffen und dass sie uns verändern und dass sie uns dein Wesen zeigen, Jesus. Amen. Ich möchte heute mit euch Markus 6, die ersten 6 Verse anschauen. Wer seine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen. Wir werden diesen Text anhand von 3 Themen anschauen, die darin auftauchen. Doch zuvor möchte ich den Text einmal lesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Von dort zog Jesus weiter und ging in seine Heimatstadt. Damit ist Nazareth gemeint, dort ist Jesus aufgewachsen. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge vor vielen Zuhörern. Erstaunt fragten sie, woher hat der Mann das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Ist er denn nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns? So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Er konnte dort auch keine Wunder tun, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Jesus zog durch die umliegenden Dörfer und lehrte. Wenn ich nun nochmal die Frage vom Anfang aufgreife, und auf die Bewohner Nazareths beziehe, wie haben sie reagiert, als Jesus ihnen gegenüberstand und gepredigt hat? Wenn wir in den Text schauen, dann können wir das ganz gut sehen anhand den Verben, der Tunwörter, was die Bewohner Nazareths getan haben. Zuerst, sie haben zugehört. Jesus lehrte vor vielen Zuhörern. Dann waren sie erstaunt über die Lehre und haben gefragt. Und dann lesen wir, sie lehnten ihn ab, oder im Text heißt es, so kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Und das Markus-Evangelium wurde ursprünglich auf Griechisch verfasst und dort steht für dieses Wort, was im Deutschen übersetzt ist, mit auf Ablehnung stieß, ein Wort, das heißt Skandalizo, und es klingt schon nach Skandal im Deutschen. Und für die Bewohner muss es damals ein Skandal gewesen sein, was Jesus gepredigt hat. Und dieses Wort bedeutet aber auch so viel wie den Glauben verweigern. Und damit sind wir bei diesem ersten Punkt, dem ersten Thema, was ich beleuchten möchte, der Unglaube. Jesus wundert sich später über diesen Unglauben der Leute, heißt es in Vers 6. Doch worin besteht eigentlich der Unglaube dieser Bewohner von Nazareth? Wenn wir in den Text schauen, dann können wir das vor allem in Vers 3 sehen. Da fragen die Leute sich, ist er, also Jesus, denn nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns? Jesus war von Beruf Zimmermann. Seine Mutter hieß Maria und seine Geschwister kannten die Leute alle auch, weil Jesus ja in Nazareth aufgewachsen ist. Ich habe mir bei dieser Beschreibung gedacht, die Leute zu Jesus sagen, es könnte auch im Schwabenland entstanden sein, dann ist es die klassische Beschreibung, was schaffst du, wo gehörst du hin, zu wem gehörst du? Genau, aber wenn diese Beschreibung von diesen Leuten kommt, was zeigt das über das, wie die Leute Jesus sehen? Jesus wird hier klar als Mensch beschrieben und er war auch 100% Mensch. Aber er ist auch der erwartete Messias und Gott. Und das kommt hier nicht vor. Vielmehr gab es zu der Zeit damals ein Bild, dass der Messias jemand Unbekanntes sein wird. Und wenn diese Bewohner Nazareths nun aufgreifen, sie kennen seine Familie, sie kennen sein Umfeld, sie kennen seinen Beruf, dann lehnen sie somit ab, dass er der Messias ist. Jetzt kann man sich fragen, wie ich überhaupt auf die Aussage komme, dass sie ihn als Messias ablehnen. Weil dazu müssten sie annehmen, dass er der Messias sein könnte. Und das ist etwas, das lässt sich hier in Markus 6 erahnen, dadurch, dass die Leute sich erstaunen über seine Lehre. Woher hat er das? Da war auch Autorität drin, die sie nicht kannten. Und über die Weisheit und die Wunder. Genau sehen wir das aber allerdings in der Parallelstelle, denn die Bibel legt sich meist selber aus. Also lesen wir in der Parallelstelle in Lukas 4 ab Vers 16. Dort lesen wir nämlich, was Jesus gepredigt hat. Er zitiert dort Jesaja 61. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Der Geist des Herrn hat mich gesalbt. Das Wort für gesalbt ist das hebräische Wort, oder für das Gesalbter ist das hebräische Wort Messias. Und Jesus hat damals gesagt, dieses Wort hat sich vor euren Augen erfüllt. Im Prinzip hat er damals gesagt, ich bin der Messias. Ich bin der Retter, auf den ihr wartet. Und wie haben die Bewohner Nazareths reagiert? Sie haben ihn abgelehnt. Wie ist deine Reaktion auf die Botschaft Jesu, dass er der Retter und Erlöser ist? Glaubst du das? Glaubst du, dass er aus Liebe für dich und mich unsere gerechte Strafe auf sich nahm, am Kreuz für die Vergebung unserer Sünden starb und am dritten Tag wieder auferstanden ist und uns Frieden mit Gott und ewiges Leben gibt? Zu diesem Punkt des Unglaubens möchte ich noch etwas hinzufügen. Die Bewohner Nazareths, sie kannten Jesus, denn er ist ja dort aufgewachsen. Und sie konnten ihn so wahrscheinlich einschätzen von seinen Eigenschaften her und wie er auftrat. Aber als er jetzt nun erneut auftrat, dort bei ihnen als Messias, in einer neuen Art und Weise, haben sie ihn abgelehnt. Weil das war nicht das Bekannte, sondern es war etwas Neues. Ihr Bild war geprägt und was neu dazu kam, da haben sie sich nicht darauf eingelassen, ihr Bild erweitern zu lassen. Und unser Bild von Jesus ist auch geprägt worden. Manches ist uns bekannt, dem einen vielleicht mehr, dem anderen vielleicht weniger. Doch inwiefern bin ich bereit, wenn Jesus uns gegenübersteht, dass er unser Bild von ihm erweitern darf. Die Grenzen, die wir ihm stecken, darf Jesus diese Grenzen erweitern? Jesus zeigt hier, wie er das machen möchte. Einerseits durch die Lehre, denn er hat gelehrt. Das heißt, durch sein Wort, die Bibel. Und auch durch die Wunder, die die Bewohner Nazareths erwähnen. Wenn wir die Bibel lesen, dann können wir Jesus darin finden. Und wenn wir Wunder sehen, dann können wir nicht nur darüber staunen, was Gott tut, sondern wir können Jesus darin entdecken. Und ganz praktisch möchte ich es einmal für eine Alltagssituation anwenden und zeigen. Nehmen wir beispielsweise einen Streit, in dem du stehst. Vielleicht stehst du auch auf der Seite des Rechts. Und du fühlst dich verletzt von dem anderen. Und ich denke, so Situationen, die kennen wir alle. Und mir geht es dann manchmal so, dass mir kommt, dass ich erinnert werde, kommt ein Gedanke, in der Bibel steht, wir sollen einander vergeben. Und dann, wenn ich in der Bibel genau nachlese, heißt es in Kolosser 3, Vers 13, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Und jetzt kann ich Jesus in meinem Alltag entdecken, indem ich mit dieser Situation, mit dieser Streitsituation und dem, was ich gelesen habe, zu ihm komme und sage, okay Jesus, ich sehe ja, dass ich das Recht habe, jemandem was vorzuwerfen, aber du hast auch das Recht, mir was vorzuwerfen. Ich habe so viel falsch gemacht, total versagt vor dir, aber du nimmst diese Vorwürfe nicht, um mir etwas vorzuwerfen, sondern du hast mir vergeben. Und Jesus, ich danke dir für diese Vergebung und ich danke dir, dass du mir nichts mehr vorwirfst, obwohl du definitiv das Recht dazu hättest. Und aus dieser Dankbarkeit lege ich meine Vorwürfe jetzt ab. So können wir Jesus mit dem Wort Gottes in unserem Alltag finden. Um auf den Bibeltext zurückzukommen, möchte ich ein zweites Thema benennen, das wir hier sehen können, nämlich die Interaktion mit Jesus. Dazu werde ich die Verse 2 und 3 noch einmal vorlesen. Und ihr könnt einfach mal hinhören, in welchem Verhältnis zu Jesus die Leute das sagen. Woher hat der Mann das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Ist er denn nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns? Oder in einer anderen Übersetzung, da kommt das noch ein bisschen deutlicher raus, lautet die erste Frage, woher hat der das? Die Leute haben über Jesus gesprochen und nicht mit Jesus. Sie haben über ihn gesprochen, aber nicht mit ihm. Jesus war die ganze Zeit, das können wir lesen in der Konversation, mit den Leuten. Und die Leute sind nicht darauf eingegangen, sondern sie haben über ihn gesprochen. Wenn Jesus dir gegenüberstehen würde, würdest du mit ihm sprechen oder über ihn sprechen? Jesus sucht den Dialog mit dir und mir. Und ich möchte dich und mich selbst definitiv auch ermutigen, dass wir mehr mit Jesus reden. Natürlich, es gibt die Zeiten, wo es gut ist, über Jesus zu reden, zum Beispiel mit dem Nachbarn oder dem Arbeitskollegen. Aber haben wir auch Zeiten, wo wir mit Jesus reden, im Dialog mit ihm sind? Ich habe bei mir in den letzten Wochen gemerkt, dass viel los war. Viel Stress, viel zu tun und ich diese Zeiten vernachlässigt habe. Und ich bin Gott dankbar, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat, weil ich in der Zeit auch nicht so erfüllt war, eher manchmal mehr gestresst. Und jetzt, wo Gott mich darauf aufmerksam gemacht hat, versuche ich mir bewusst wieder diese Zeiten mehr einzuplanen, um mit Gott zu reden. Dazu nutze ich zum Beispiel spazieren gehen, joggen oder in der Stille daheim im eigenen Zimmer. Und vor allem diese Frage, Jesus, was liegt dir eigentlich gerade auf dem Herzen? Und ich merke, das tut mir wirklich gut. Es erfüllt mich und bringt Freude. Und ich kann euch das nur empfehlen. Plant euch diese Zeiten ein, wo ihr bewusst mit Jesus redet. Und wenn es euch hilft, dann notiert es im Kalender, dann wird die Zeit auch nicht verplant. Und einen Punkt möchte ich noch anfügen zu diesem mit Jesus reden. Jesus beantwortet unsere Fragen. Wir können das in Markus 6 hier an dieser Stelle erkennen, wenn wir genauer hinschauen. Die Bewohner Nazareths hatten ein paar Fragen. Sie haben gefragt, woher hat er das? Also woher kam seine Autorität? Da gibt es prinzipiell drei Antwortmöglichkeiten. Entweder von Gott, von Menschen oder vom Teufel. Und Jesus beantwortet diese Frage, die nicht mal an ihn gestellt ist, als er eine Redewendung aufführt, die vermutlich über die Zeit hinweg entstanden ist. Das lesen wir in Vers 4. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Was will Jesus damit sagen? Nun, ganz klar ist, Jesus bezeichnet sich als Prophet. Und ein Prophet, wie die Juden ihn kannten, war ein Botschafter, der von Gott hört und das Gehörte weitergibt. Also hat Jesus hier diese Frage, die nicht an ihn gestellt wurde, woher kommt seine Autorität, trotzdem klar beantwortet. Meine Autorität kommt von Gott, weil ich ein Prophet bin. Und ich finde es faszinierend. Die Leute haben diese Frage untereinander gestellt und Jesus beantwortet diese Frage doch, sodass die Juden es verstanden haben. Wie viel mehr wird Jesus dann die Fragen, die wir ihm stellen, uns beantworten? Manchmal kann das Zeit brauchen. Und manches verstehen wir auch erst in der Ewigkeit. Aber ich will uns ermutigen, dass wir unsere Fragen Jesus stellen. Und das dritte Thema, das ich hier in diesem Bibeltext finde, ist Jesus heilt. Wir sehen das in Vers 5 und weil Vers 6 dazugehört, möchte ich den auch noch mit anschauen. Er konnte dort auch keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Schon eine eigenartige Aussage. Er konnte dort auch keine Wunder tun, bis auf ein paar Heilungen. Wenn wir ins Markus-Evangelium reinschauen, dann sehen wir dort Heilung von Fieber, Heilung von Blindheit, Heilung von Taubheit. Wir lesen kurz vor dieser Stelle in Markus 6, dass ein totes Mädchen auferweckt wurde durch Jesus. Wir lesen von Vermehrung von Essen, eine Sturmstillung, Heilung von vielen Kranken und Leidenden. Nur hier kommt eine Stelle, wo steht, er konnte dort auch keine Wunder tun, bis auf ein paar wenige Heilungen. Warum konnte Jesus nicht? In der Parallelstelle in Matthäus 13, Vers 58 lesen wir, dass er es wegen des Unglaubens nicht tat. hat also, provokant gefragt, der Unglaube, den wir vorher angeschaut haben, Jesus in seiner Vollmacht beschränkt, weil er konnte nicht? Oder hat Jesus doch nicht alle Macht? Weder noch. Der Unglaube hat nichts daran geändert, dass Jesus alle Macht hat. Und der Unglaube hat ihn auch nicht beschränkt. Aber es zeigt uns was vom Wesen Gottes. Jesus zwingt sich niemandem auf. Gott zwingt sich niemandem auf. Er hat alle Macht, aber er zwingt sich niemandem auf. Wenn wir das vergleichen, unser Leben mit einem Haus, dann und Jesus an der Tür steht und klopft oder klingelt, dann und diese Tür verschlossen ist, dann ist das wie Unglaube, der Unglaube, den die Bewohner hatten. Jesus hat zwar den Schlüssel für diese Tür, aber wird nicht gegen den Willen hineinkommen. Und diese Tür zu öffnen, heißt zu glauben. Zu glauben, dass er der Retter ist. Und wenn Jesus heute an deine Tür klopfen würde, würdest du ihm öffnen? Und wir sehen, dass einige wohl geglaubt haben, dass Jesus der Messias ist, denn um diese Art von Glauben ging es hier, um diesen grundlegenden Glauben. Denn einigen legte er die Hände auf und heilte sie. Jesus war gefüllt mit Heiligem Geist und mit Kraft, um jede Krankheit auszutreiben und die Gefangenen in die Freiheit zu führen. Er hat es selbst gesagt in seiner Predigt, um innerlich Gefangenen Freiheit zu bringen, um zerbrochene Herzen zu verbinden, um Blinde wieder sehend zu machen und Kranke gesund zu machen. Denn auch dafür ist Jesus Christus ans Kreuz gegangen. Er hat sein Leben hingegeben und starb am Kreuz um unsere Schuld willen. Er hat die Strafe Gottes auf sich genommen, damit wir Frieden haben und leben. Hier in Fülle und dann in Ewigkeit. Und er hat sich Wunden hinzufügen lassen, damit wir unsere Krankheiten ihm abgeben können. Durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Denn er selbst nahm unsere Schwachheiten auf sich. Er trug unsere Krankheiten. Und wenn du hier bist und Schwachheiten oder Krankheiten hast, dann möchte ich dich ermutigen, dass du nach dem Gottesdienst einfach auf mich oder den Hans oder die Gottesdienstleitung oder jemanden von den Ältesten zukommst und dann beten wir gerne für Heilung, dass du Heilung empfangen kannst. Zum Schluss möchte ich das Ganze noch einmal zusammenfassen. Wir haben gesehen, in Markus 6, Vers 1 bis 6 tauchen drei Themen auf. Und jeweils diese Frage, wenn Jesus dir gegenüberstehen würde, wie wäre deine Reaktion? Das erste, Unglaube. Die Menschen haben Jesus als Retter abgelehnt und sie haben ihn nicht angenommen außerhalb dessen, was sie von ihm kannten. Nimmst du Jesus als Retter an und lässt du zu, dass er immer wieder die Grenzen, die wir ihm setzen, sprengt und sein Bild erweitert? Und dafür möchte ich dich ermutigen, in der Bibel zu lesen und diese Frage mitzunehmen: Jesus, wer bist du? Ihr könnt zum Beispiel das ganze Markus-Evangelium mal nehmen oder den Kolosserbrief. Das zweite Thema war die Interaktion mit Jesus. Die Bewohner Nazareth, sie haben über Jesus geredet und nicht mit ihm. Und ich möchte dich ermutigen, ganz bewusst im Alltag Zeit einzuplanen, um mit Jesus zu reden. Das kann auch beim Autofahren, beim Spülen oder Wäschewaschen sein. Oder in der Stille, wie es gerade passt. Und zuletzt, Jesus heilt. Jesus hat damals geheilt und er ist derselbe heute, wie er damals war und in Ewigkeit sein wird. Deswegen komm zu Jesus und empfange Heilung von ihm. Und wenn du diese Botschaft hörst und merkst, hey, da bin ich schon unterwegs, dann möchte ich dich ermutigen. Das, was als nächstes folgt im Markus-Evangelium, ist, dass Jesus seinen Jüngern Vollmacht gibt und sie aussendet. Wenn du merkst, ich bin schon in diesem Kontakt mit Jesus, ich glaube an ihn als Retter, und ich bin unterwegs mit ihm, dann lass dir die Vollmacht geben und geh hin. Verkünde das Evangelium, bring Kranken Heilung durch Jesus, denn er hat es getan und hat uns die Vollmacht dazu gegeben. Und zum Abschluss möchte ich jetzt noch beten und möchte so zwei Teile für dieses Gebet nehmen. Wenn du hier bist und Jesus dich angesprochen hat und du noch nicht an ihn glaubst und du sagst, ich möchte an ihn glauben, dass er der Retter ist, dann lade ich dich ein, einfach diese ersten Worte mit mir in deinem Herzen mitzubeten, denn Jesus hört es. Und dann im zweiten Teil möchte ich beten, dass Jesus uns allen begegnet, dass er wirklich uns gegenübersteht und wir dann schauen, was ist unsere Reaktion und dass das Gehörte Wirklichkeit wird. Jesus, ich möchte an dich glauben. Ich glaube, dass du der Retter bist, der zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben ist. Ich glaube, dass du auferstanden bist und der König bist in Ewigkeit. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Und Jesus, ich möchte beten, dass du uns begegnest, in deiner Größe und Macht, dass du dich uns zeigst, wie du wirklich bist. Ich bete, dass du dich uns zeigst durch dein Wort, dass du dich uns zeigst in unserem Alltag, dass du uns gegenüberstehst und wir erkennen, wer du bist. Und Jesus, ich bete, dass diese Worte versiegelt werden durch deinen Heiligen Geist in unserem Herzen und dass nicht der Feind noch die Sorgen der Zeit diese Saat rauben dürfen, sondern dein Wort aufgeht und Frucht bringt zu seiner Zeit. Und Jesus, wir danken dir, dass du hier bist in unserer Mitte und dass du auch jetzt uns begegnen wirst, wenn wir das Abendmahl einnehmen. In deinem Namen beten wir. Amen.